the best defense is a good defense, really. And I think that's where you can publicly.
That is in fact true. Actually,
maybe a tautology.
That depends. Is a great defense.
That depends right. Who you ask, and there are probably some people in the military who would disagree with you, but nonetheless.
Yeah, absolutely. True. I'm sure there are.
Bord Nummer 219. Bump. Hallo und herzlich willkommen zum 219. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem Bump nachguck. Freitag, dem 23. Juli 2010 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 13. 34.
Oder sowas in der Richtung. Ja, und im Hintergrund einen fahrenden Rasenmäher. Der mir jetzt schon auf den Keks geht. So, heute hätte es eigentlich noch sonnig sein können. Uneigentlich ist es jetzt ein bisschen unsonnig. Was ich gar nicht so schlimm finde, was ich nicht ganz so nett fand, war der Nieselregen zwischendurch, der sich in der ersten Version von Teil 3 versteckt hat, die ich aber nicht nehme. Edge. Das Intro habe ich nebenbei aus Buzz Out Loud 985 geklaut, weil, hat gar keinen weitergehenden Grund. Dafür gibt's inhaltlich wieder die klassische Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Mafia, Space. Auge kommt diese Woche nicht drinne vor im Podcasten, weil sich in Sachen Augen noch nicht wieder viel getan hat. Augenarztbesuch habe ich erst am Montag und erst danach tut sich da vielleicht was oder auch nicht. So, und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau auf die Ohren packt, ist dann Teil 3, die Tech-Space-Mafia-Ecke, die erstmal so lang war, dass ich sie glatt ein zweites Mal aufnehmen musste, weil da drinnen stecken erstmal ein paar Fanboy-Meldungen, gefolgt von ein paar Mafia-Meldungen, gefolgt von zwei Space-Meldungen und mehr. 21 Grad, Light Rainiger, Broken Cloudsieger und milde Grüße. Die 21 Grad, die fühlen sich an wie 21. Der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 7 km/h aus dem Norden. Kurz, es ist ein bisschen tröpfelig und ansonsten kühl. Relativ. Ja, ich hoffe doch, das mit dem tröpfelig legt sich auch wieder. So, zweiter Versuch, das Ganze hier mal in relativ kurzer Zeit zu schaffen. Weil ich eben festgestellt habe, dass ich mit dem langen Outro einfach viel zu lang werde. Geht erstmal mit der Meldung los, Motorola hasst Modifikationen am Betriebssystem. Und zwar ist es so, dass auf Motorola-Telefon irgendwie ein eigener Bootloader drauf ist, der zumindest bei dem Droid X ist es bekannt, auch was dagegen hat, wenn man da irgendwie was anderes als eine offiziell von Motorola signierte Version des Androiden-Betriebssystems drauf nagelt. Und das führt dann zu dem spannenden Ergebnis, dass das eigentlich offene Betriebssystem, also zumindest auf Motorola-Hardware, nur in den Fassungen läuft, die der Hersteller gut findet. Na, wäre jetzt die spannende Frage, unter welcher Lizenz Google das Androiden-Betriebssystem vertreibt, aber wenn das irgendwie auch nur annähernd die GPL wäre, dann fröhliche Weihnachten, Motorola. Ist es aber meines Wissens nicht. Na, da gibt es irgendwie einen eFuse-Chip und der reagiert halt allergisch drauf, wenn eine nicht autorisierte Betriebssystemversion da installiert wurde. Da startet das Ding nämlich nicht mehr. Was dann, sagen wir mal so, andere Geräte, auf denen solche Vorkehrungen existieren, da werden die den Geräten als Vorwurf gemacht. So, Fanboy-Meldungen. Als erstes mal gibt's die Bump the Bumping Bumpers Pressekonferenz, wo letzten Freitag, 19 Uhr, hiesiger Zeit, Steve Jobs auf einer Bühne rumstand und im Wesentlichen erklärt hat, ja, das iPhone 4, das ist großartig und die Kunden lieben es und tralali und bla und Fasel und heiße Luft und wir lieben unsere Kunden. Und wenn man dann das ganze Marketinggerede einfach beiseite schiebt, dann bleibt noch übrig, ja, es gibt da wohl ein Problem tatsächlich. Und weil es dieses Problem gibt, kriegen die Kunden kostenlose Hüllen. Das war jetzt einigermaßen klar, die Gegenrichtung fehlt übrigens noch. Na, also kostenlose Hüllen, da ist die Gegenrichtung. Was im Wesentlichen heißt, entweder man kriegt jetzt neu eine Hülle, ohne da Geld für auf den Tisch legen zu müssen. Oder wenn man schon eine Hülle hat, dann kann man sich das Geld für die Hülle erstatten lassen. Die 30 US-Dollar. Was dann zur Auswirkung hatte, dass es zumindest hier im hiesigen Apple Store dann am Samstag keine Hüllen mehr gab fürs iPhone 4, also die Bumper. The Bumpers. Na, weil der Trick ist, was ja im Wesentlichen das iPhone 4 als Problem hat, was andere Telefone nicht haben, ist, dass es nicht nur, wenn es einfach irgendwie in die Hand genommen wird, weniger starken Empfang hat, das hat jedes Telefon dieses Problem, sondern dass es eben auch noch eine Stelle gibt, die man halt von außen erreichen kann, und wenn man die überbrückt, da anfasst, dann nimmt der Empfang nochmal zusätzlich ab, was halt einfach an der außenliegenden Antenne liegt. Das Problem haben die anderen Telefone, die heutzutage auf dem Markt erhältlich sind, nicht. Aber dafür, dass Apple die Antenne halt nach außen gepackt hat, haben sie innen mehr Platz für Batterie gehabt. Schallicht und ergreifend. So, und außerdem gibt es dann auch noch ein Problem mit dem Annäherungssensor, mit dem Proximity-Sensor, der eigentlich dafür da ist, dass wenn man sich das Telefon zum Telefonieren ans Gehör hält, das Display ausgeschaltet wird und vor allen Dingen auch die Berührungsempfindlichkeit des Displays abgeschaltet wird. Manchmal rafft das Telefon wohl nicht, dass es gerade an einen Kopf gehalten wird und deswegen es keinen Sinn macht, noch drauf zu reagieren, wo es berührt wird. Und reagiert dann halt durch, ich meine, so üblicherweise berührt man es dann noch mit der Wange und macht dann irgendwas. So, und dafür ist halt der Sensor eigentlich da, aber da gibt es einen Softwarefix irgendwann. Dann die weißen iPhone 4, die kommen irgendwie Ende Juli und am 30. startet das iPhone 4 in 17 weiteren Ländern. Darunter auch Dänemark. Was ich auch nur deswegen weiß, weil letzten Samstag im Apple Store zwei Dänen unterwegs waren, mit denen ich mich dann auch noch unterhalten habe. Aber ja. So, und dann hat Steve auch noch um den Teil so frei nach dem Motto, jedes Telefon hat dieses Problem. Oder jedes Telefon hat das Problem, dass wenn man es in die Hand nimmt, es schlechteren Empfang hat. Zu zeigen, hat er dann auch verschiedene Telefone vorgeführt. Ich meine als Video. Und darauf haben dann die Hersteller von den Telefonen total allergisch reagiert. So, nein, unsere Telefone haben gar keine Probleme. Und gerade RIM hat sich dann ein bisschen verbissen. Apple's attempt to draw RIM into Apple's self-made debacle is unacceptable. RIM is a global leader in Antenna-Design, bla, Fasel, Fasel, bla. Na, also so frei nach dem Motto, ja, dass ihr euch uns damit reinzieht in euer selbst verursachtes Debakel, das geht ja mal gar nicht. Na, wird zu mir nur einfällt, was ist euer Problem? Ja, wenn man euer Telefon falsch anfasst, dann verliert es Empfangsstärke. Nein, das Problem ist nicht so schlimm, dass es den Empfang total verlieren würde. Oder wenn es den Empfang total verliert, ja, dann ist eure Hardware einfach kacke. Na, aber pff. Ja, jedes Telefon hat das Problem, dass wenn man es falsch anfasst, es Empfangsstärke verliert. Nein, nur das iPhone 4 hat das Problem, dass man es an einer bestimmten Stelle nicht kitzeln darf. Hätten eigentlich bloß einen Don't Tickle Me hier irgendwie bei der Vorstellung unterbringen müssen. Aber ja. Und also da haben jetzt also jedenfalls die Hersteller total allergisch reagiert. Wer auch allergisch reagiert hat, Nokia. Die sind putzigerweise in der Pressekonferenz gar nicht erwähnt worden. Ja, inzwischen gibt es vom N97 Mini auch ein Video auf der Apple-Seite. So ja, auch das kann man falsch anfassen. Ne, don't hold it that way. Aber ja. Also im Wesentlichen der Trick mit dem Don't Tickle Me hier ist halt, das muss man einfach nur abdecken. Diese eine Stelle da, wo halt der kleine schwarze Knubbel ist. Wenn man den daran hindern kann, dass der Mensch den überbrücken kann mit den Fingern, dann gibt's da kein Problem. So, nachdem dann zwischendurch ja auch in der Debatte war, so von wegen, es könne irgendwie einen Rückruf geben. Und ich letzte Woche ja bei dem AnandTech-Artikel rausgefunden habe, wo in der Seriennummer eines iPhones sich oder eines iPhone 4 sich die Produktionswoche versteckt hält, und ich dann rausgefunden habe, ja, mein iPhone 4 ist in der Produktionswoche, in der Kalenderwoche 23 produziert worden, wo außer mir wahrscheinlich keiner irgendwie große Ohren macht wie 23. Ja, also okay, 23, aber KW 23 dieses Jahr fällt dadurch auf, dass Comport 213 in der Woche datierte. 213 wiederum, das kann man, wenn man sich mal so die Folgen anguckt, so alt ist die auch noch nicht, kann man rausfinden, ja, das ist das Ding mit den Vierteilfolgen. Das Ding, wo die erste Teilfolge nicht als Teilfolge designt ist, sondern als eigenständige Folge, weil ich da im Krankenhaus war und dann halt wieder raus. Oder anders ausgedrückt, iPhone 4 ist genau in der Woche produziert worden, als ich im Krankenhaus war, um mir meine Netzhaut wieder antackern zu lassen. iPhone 4 mit dem Netzhautbildschirm. Klarer Fall von, das gebe ich doch nicht wieder her. Aber da müsste es schon mehr machen, als nur das bisschen da Empfangsproblem Nazis. Aber ja. So, was dann auch noch auf den Markt gekommen ist, iTunes 9.2.1, was irgendwie nur irgendwelche Plugins nicht mehr drin haben soll und irgendwie klein Quark. Bloop. Fällt mir dazu ein, weil mir sind keine signifikanten Funktionsänderungen aufgefallen. So, dann gab es das Ortungsbuhai, ne, in den AGB für iPhone 4 oder in den AGB für iPhone OS. Also jedenfalls irgendwo gab es so eine Aussage, so ja, Apple behält sich das Recht vor, Lokationsdaten zu erfassen und auch an Geschäftspartner zu verscherbeln. So, und da gab es halt die Frage, so, was heißt denn das jetzt in konkret? Beschnüffelt ihr uns die ganze Zeit? Habt ihr Echtzeitdaten? Verteilt ihr die? Und turns out, nein. Also was Apple hat, ist in den iPhone-Betriebssystemversionen 1.1.3 bis 3.1 Quietsch, ich glaube auch 3, ist als Ortungsdatenbank im Hintergrund, wenn man keinen GPS hat, halt Skyhook Wireless angebunden. Seit iPhone OS bzw. iOS 3.2 hat Apple eine eigene Datenbank. Und um die halt irgendwie aktuell zu halten, schicken Apple-Geräte am liebsten übers WLAN, aber zur Not auch über den nicht großen Funk alle maximal 12 Stunden Päckchen in Richtung Apple, wo anonymisiert die in dem Moment gerade empfangbaren WLAN-SSIDs und eventuell bei Mobilfunkgeräten auch empfangbare Mobilfunkmasten drin vorkommen. So, und Apple sagt, die Daten werden aber völlig vom Gerät anonymisiert erfasst. Also da steht noch nicht mal mehr drin, von welchem Gerät die kommen, geschweige denn von welcher Person. Und das wird auch nicht zusammengebracht. Und bei der iAd-Plattform ist es so, dass sie sagen, ja, wir kriegen zwar die Location-Daten, rechnen die aber sofort in eine Postleitzahl, in einen ZIP-Code um. Und auch den ZIP-Code kriegen die Werbetreibenden nicht zu sehen, sondern den speichern wir uns nur, um 6 Monate lang die Daten irgendwie verbessern zu können. Bliblub. Also auch da ist irgendwie nicht so das große Location-Buhai. Aber schön, dass sich irgendwelche Leute da schon mal künstlich drüber aufgeregt haben. Also ich weiß auch nicht, was jetzt das große Problem sein soll, dass Apple irgendwie eine eigene Location-Datenbank erhält. Weil die WLAN-Empfangsstärken-Geschichte, die war vorher bei Skyhook Wireless auch schon genau derselbe Quatsch. Na, da hat sich auch irgendwie keiner groß aufgeregt, dass die ja irgendwelche Daten erfassen würden. Na, weil jedes Mal, wenn ein Gerät sagt, hier, ich höre die und die Funknetze und die Telefonnetze, sag mir doch mal, wo ich bin. Da kann der ja in seine Datenbank gucken und sagen, also die und die Funknetze kenne ich, das Funknetz kenne ich noch nicht, aber alles andere passt, dann trage ich mir hier doch mal ein. Na, so frei nach dem Motto, da taucht jetzt auch noch das Funknetz mit auf. Aber da hat sich halt auch keiner drüber aufgeregt. Und bei Apple ist halt so, die Geräte telefonieren halt ab und zu mal nach Hause. Ja. Regen sich Leute jetzt irgendwie künstlich drüber auf. Was ich halt nur sehr begrenzt verstehen kann. Also, ich weiß auch nicht, liegt vielleicht an mir. Aber für mich ist irgendwie Datenschutz auch kein reiner Selbstzweck, sondern dient dann doch eher irgendwie noch einem eigenen Zweck. Nämlich dem, dass man nicht in Echtzeit und unanonymisiert verfolgbar ist zum Beispiel. Es sei denn, man möchte das. Aber ja. Ist pünktlich. Dann gab es natürlich auch wieder Quartalszahlen. Quartalsergebnis ist mal wieder ein Rekordquartal. Und was man eigentlich hätte annehmen können, dass iPad irgendwie Auswirkungen auf den Verkauf an anderen Apple-Produkten hätte, und zwar negative Auswirkungen, turns out nö. Ist wohl auch wieder ein gigantisches mobiles Mac-Quartal. Also die Leute kaufen nicht iPad statt MacBook oder MacBook Pro, sondern sowohl als auch. Das kann ich nachvollziehen. Also ich gebe auch keinen Mac her, nur weil ich ein iPad habe. Aber ja. Und dann gab es auch noch irgendwie bei den Q&A die Mitteilung, ja, also die iPhones und iPads, die verkaufen wir so schnell, wie sie aus der Produktionslinie hintern rauskommen. Also bei den iPads ist es zumindest hier im hiesigen Apple Store so, dass die UMTS-Modelle schlicht und ergreifend weg sind. Also wer jetzt ein UMTS-iPad haben will, der wird halt aufgenommen, muss sich gedulden, bis eins da ist und dann kann er sich das abholen. Und also die Liste ist wohl nicht so unheimlich lang, die da an unbefriedigten Kunden den Laden erstmal wieder verlassen muss. Und bei den iPhones ist es, glaube ich, aber auch noch so ähnlich. Aber ja, also letztes Wochenende gab es da auf der Bar, stand dann da an einer Ecke eine größere Anzahl iPads. Und Auskunft der Store-Angestellten war ja, die sind alle aber schon reserviert. Also das sind nur für Leute, die sich halt welche reservieren lassen haben vorher. Aber ja. So. In Neuseeland bastelt sich das Parlament gerade ein Gesetz, mit dem die Patentierbarkeit von Software abgeschafft wird. Also wenn das Gesetz kommt, ist Software da nicht mehr patentierbar. Was dann zu dem spannenden Ergebnis führt, dass in Neuseeland da tatsächlich mal etwas passiert, was ich lustig finde. Also lustig im Sinne von erstrebenswert. Na, wenn man da halt keine Software mehr patentieren kann, weil das hilft niemandem, wenn man Software patentieren kann. Und es ist auch nicht so, als würde es da irgendwie große Patentinhaber in Neuseeland geben. Das heißt, die Patente, die schaden denen da eigentlich eher. Von daher, jo, way to go. Show, Mafia-Meldungen. Rupert Murdoch hat ja rund um die Times und Times, Sunday Times in Großbritannien da jetzt Paywalls aktiviert. Wie heißt denn, auf die Internetseiten kommt man nur drauf, wenn man bezahlender Kunde ist. Und das hält je nach Bericht zwischen 2/3 und 90% der bisherigen Besucher davon ab, da überhaupt noch hinzuklicken. Und da sind wohl auch Leute bei, die das Abo haben. So frei nach dem Motto, als zahlender Abokunde darf man eigentlich sich da anmelden und darf dann auch sich die Berichte online angucken. Aber das wollen wohl viele von den zahlenden Kunden auch nicht. Was jetzt dann zu dem spannenden Ergebnis führen wird, dass alle Leute, die irgendwie auch im Internet gefunden werden wollen, keine Interviews oder zumindest keine exklusiven Interviews mit der Zeitung da machen werden, weil, deren Inhalte sind online nicht existent. Das ist wie, als gäbe es die nicht. Ja. Aber ja, da gibt es dann irgendwie Leute, die der Meinung sind, das wird aber trotzdem noch reichen. Ich meine, die Werbeerlöse werden da auch entsprechend in den Keller hoppen. Na, also wenn 2/3 der Kunden dann plötzlich nicht mehr da sind, da werden die Werbebanner plötzlich sehr viel weniger Geld einbringen. Logischerweise. Es sei denn, man kann irgendwie argumentieren, das seien aber jetzt nur noch die Qualitätskunden. Was aber echt ein bisschen schwer wird. Aber ja, macht so weiter. So, dann gibt's ein Piratenurteil aus Amsterdam. Da hat die Brein, die niederländische Content-Mafia-Gesellschaft, es geschafft, ein Urteil gegen die Piratenbuchtmacher, die angeblichen, die drei Leute kriegen. Und zwar haben sie da in diesem Urteil ist auch drin so ein lustiges Papier. Also die Piratenbuchtmacher, die angeblichen, die sagen ja, also wir haben Piratenbucht mit sämtlichen Rechten und Pflichten schon vor Ewigkeiten an eine Firma Reservella verkauft. Und da gibt es jetzt halt so ein lustiges, ziemlich auf den nullten Blick erkennbar gefälschtes Papier, dass CEO der Firma Reservella einer von den Beklagten gewesen sein soll. So, aber das Ding ist auf den nullten Blick erkennbar Bullshit. Das hatte ich auch irgendwann damals, als das mal aktuell war im Podcast. Und da meint das Gericht, aber jetzt hätten die Beklagten ja nicht bewiesen, dass das ja gelogen ist oder dass die Fakten anders seien. Und deswegen gilt das so. Oder anders ausgedrückt, in Holland ist die Content-Mafia mit Lügen zu einem Urteil gelangt. Ja, ein Lügenurteil. So, dann schlägt sich die ARD mit den Verlegern rum, weil die haben jetzt verkündet, die Online-Angebote werden jetzt abgenommen. Die Überprüfungsgremien hätten die Konzepte, die da jetzt stehen, akzeptiert. Und daraufhin meinen jetzt irgendwelche Dummpfeifen von irgendwelchen Verlagsorganisationen dagegen protestieren zu müssen. Also da gibt es halt irgendwie den Drei-Stufen-Test, wobei ich keine Ahnung habe, was die drei Stufen sind, aber es gibt da jedenfalls diesen lustigen Drei-Stufen-Test, den jede öffentlich-rechtliche Internetseite sich unterziehen muss. Und da meint jetzt der Bund dämlicher Zeitungsverleger, deutscher Zeitungsverleger, der Drei-Stufen-Test wird zur Farce. Die Rundfunkräte haben die Online-Auftritte der ARD einfach abgenickt. Deswegen sind in den letzten Wochen aus den Online-Auftritten der ARD diverse Inhalte verschwunden. deren Aufbewahrungszeiten nämlich abgelaufen sind. Deswegen haben die da überhaupt erstmal in ihre Online-Systeme das Konzept der Aufbewahrungsfristen eingebaut. Ne, weil nur noch ganz wenige Inhalte in die Kategorie des kann man unbegrenzt lange online stehen lassen fallen. Und alles andere muss halt irgendwie nach so und so lange gelöscht werden. Und das geht eben teilweise los, dass Sendungen nach 7 Tagen gelöscht werden müssen. Ja, also irgendwelche Podcasten. Zu mir dann nur einfällt, das finde ich jetzt nicht lustig. Vor allem sehe ich nicht ein, wozu das gut sein soll. Weil irgendwelche Verleger der Meinung sind, dass sie keine Konkurrenz von Öffentlich-Rechtlichen haben wollen. Also, Entschuldigung, dann macht doch einfach mal Inhalte. Und dann hacken die BDZV-Leute da auch noch drauf rum, dass also es gibt da in dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag im 12. gibt es da irgendwie so ein Begriff, der da was von Presseähnlich erzählt. Presseähnlich wäre verboten und da haben die Öffentlich-Rechtlichen mal einen Herrn Papier gebeten, sich doch mal juristisch mit der Frage zu beschäftigen, was ist denn nun eigentlich Rundfunk und wann ist es denn nun presseähnlich? Und der Herr Papier, bekannt und berühmt dafür, dass er bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit Präsident eines unwesentlichen Gerichts in Karlsruhe mit dem Vornamen Bundesverfassungs war, der kam dann zu dem Ergebnis, naja, also wenn man Presse nicht wenn man Rundfunk nicht jetzt total eng auslegt und sagt, naja, das sind Sachen, die nur über Funkwellen übertragen werden, dann ist das Internet einfach mal insgesamt auch Rundfunk. So, und das fanden logischerweise die Verleger nur irgendwie nicht lustig, weil im Wesentlichen heißt das, naja, also wir dürfen halt nur Rundfunk machen, aber dadurch, dass das Internet Rundfunk ist, dürfen wir auch im Internet machen, so als Öffentlich-Rechtlicher. Ich meine, mir fällt dazu nur ein, das ist mir doch völlig Hupe, ob das ein Rundfunk oder was weiß ich nicht ist. Aber also so das klassische Konzept des, da sind Töne zu hören oder Bilder zu sehen oder und, das können auch irgendwelche Verleger hinkriegen. Und das gibt ja auch Verlage, die das hinkriegen, die nämlich selber Podcasten produzieren. Also Radio- oder Videoprogramm oder ein bisschen anders ausgedrückt Radio oder Fernsehen. Na? Und da könnte man ja jetzt locker mit argumentieren, ja, aber dann seid ihr doch Rundfunk. Ja, müssen wir doch aber auch von den Rundfunkgebühren etwas abbekommen. Ja, also da regen sich jetzt also die Verleger irgendwie künstlich auf, das ging ja doch gar nicht und tralali und bla und Fasel. Und zu mir nur einfällt, ja Leute, ihr habt doch irgendwie den Knall noch nicht gehört. Ja, dass jetzt Inhalte aus dem Netz verschwinden müssen, die von Gezbüren finanziert wurden. Dass ich also zu gut Deutsch, ich und jeder von euch, der brav Gezbüren bezahlt, für Inhalte bezahlt hat, die dann aber nicht so lange angucken und oder anhören und oder durchlesen kann, wie er sie es Bock drauf hat. Das fällt dann schon irgendwie in die Kategorie Bevormundung. Na, ich bezahle für die Inhalte, also möchte ich die mir dann angucken, anhören, durchlesen können, wann ich Bock drauf habe. Und nicht nur so lange, wie irgendwelche Verleger der Meinung sind, dass das aber jetzt genehm sei. Na, also fällt mir da so spontan ein. Es sei ein Skandal, dass das im Rundfunkstaatsvertrag niedergelegte Verbot presseähnlicher Angebote bisher komplett leer laufe. Ja, weil das sei doch schlimm, dass ARD und ZDF presseähnlich so auslegten, als müssten das Papierzeitungen sein. Ja, nun Leute, ihr könnt ja auch umgekehrt Angebote machen, die hochqualitativ wertvoll sind. Wenn ihr das nicht macht, ist das doch euer Problem. Ich meine, okay, ARD und ZDF machen auch nicht nur hochqualitatives Zeug, aber die haben zumindest gewisse Ansätze, einen gewissen Qualitätsstandard zu verfolgen. Also, wenn sie nicht gerade von irgendwem bezahlt werden. Marienhof. Aber ja. Ja, und die Rechnung dürfte dann der Gebührenzahler bezahlen. Und? Da dürfen wir jetzt auch schon. Also, wo ist euer Problem? Na, bei irgendwelchen werbefinanzierten Sachen dürfen wir übrigens das ohnehin schon bezahlen, auch wenn wir die Werbung niemals zur Kenntnis genommen haben. Na, weil irgendwer bezahlt halt Werbung. wie ich jetzt gerade mal noch irgendwo hinhocken. Lehne ich mich hier gegen das Steinchen. Na, also, ja. So. Weiter geht's. Dann gibt es lustige gemeinfreie Digitalisierung. Nämlich, es gab vor Ewigkeiten mal eine Zeitung mit dem schönen Namen wo haben wir es denn? Vossische Zeitung. Die ist jetzt noch archiviert in der Berliner Staatsbibliothek und die wird jetzt digitalisiert von De Gruyter und Springer und die wiederum wollen dafür Geld. Und zwar nicht fürs Digitalisieren, sondern fürs Anguckern. Für die digitalisierte Version, nämlich 27.390 Euro. Wo sich mir dann irgendwie die Frage aufdrängt, was? Aber gut, man kann es auch billiger haben, nämlich als Jahresabo für 5.390 Euro. Das sind gemeinfreie Texte, an denen hält niemand mehr Urheberrechte. Oder da kann auch niemand aus Urheberrechten irgendwelche Ansprüche noch ableiten. Das Geld ist also nicht fürs Digitalisieren. Wofür ist denn das Geld dann? Hä? Dafür, dass sie da irgendwo Festplatten haben? Ja, Mensch, dann gib her. Dann mache ich das mal eben. So teuer können so Festplatten nicht sein oder so gigantisches Datenvolumen. Ja, und da weist Fefe dann auch darauf hin, das sind die Verleger, die gegen Googles Digitalisierung gekämpft haben und gerade für neue Verlegerrechte kämpfen. Zum Gottson. So, Späßmeldungen. Auf der ISS wird Nagios eingesetzt und da soll jetzt auch PostgreSQL hinkommen. Das wiederum geht nämlich aus einer Mail eines Daniel P. Dankovic hervor, der mal angefragt hat, wie das denn mit dem PostgreSQL-Support in Nagios aussieht. Der hat nämlich geschrieben, so, er ist für die Computersysteme an Bord der ISS da zuständig. So, was dann ja die Vermutung nahelegt, wenn der sich danach erkundigt, dann möchte der das vielleicht nicht unbedingt für seinen Heimcomputer, sondern für die Computer da oben auf der ISS haben. Aber ja, interessante Technologie, die da oben im All eingesetzt wird. Aber ich finde das ja sowieso faszinierend. Und hoffe darauf, dass der nächste Shuttle-Start nicht mehr noch ewig hin ist. Aber er ist noch ewig hin. So, dann soll China angeblich mal wieder einen Satelliten im Orbit zerschossen haben. Nachdem ich da aber nur von Heise drüber gelesen habe, weiß ich nie, ob ich das jetzt so voll glauben soll. Die sollen wohl mal einen Satelliten zersiebelt haben. Könnte aber auch sein, dass das sich als heiße Luft erweist. So, dann Nexus-Telefone gibt es nicht mehr neu von Google. Also der Webshop, der ist alle. Anfang der Woche haben sie noch verkündet, ja, sie haben die letzte Bestellung bekommen. Und Nexus, das Nexus One, das ist ja das erste Telefon, was Google selber vermarktet hat. Und zwar in ohne irgendwelche Logs auf bestimmte Provider und ohne irgendwie sonst was und ohne Vertragsbindung und so weiter. Was in USA was Tolles Neues ist. Und dadurch, dass Google das Telefon halt selber produziert hat, jetzt haben wir eins, oder selber verantwortet hat, konnte man da halt auch immer die neueste Androiden-Betriebssystemversion drauf bekommen. Na, also jetzt aktuell auf dem Markt verfügbare, neu verfügbare Telefone, wo man eine Androiden-Betriebssystemversion 2.2 draufnageln kann, gar nichts. Ja, okay, hier die Nexus-Telefone gibt es bei Vodafone noch. Ja, und die haben inzwischen auch 2.2 mal angefangen freizugeben. Sag ich ja. Ja, also Telefone, Androiden-Telefone, auf denen man jetzt schon irgendwelchen Flash-Quatsch draufknallen kann, die man neu kaufen kann. Nicht so richtig viele, also gut, das Nexus, ja. Aber halt auch nur außerhalb USA. Show, Amazon verkauft dann je 100 gebundene Bücher, 143 elektronische Bücher. Warum sie da gebundene mit elektronischen vergleichen, ist mir nicht so richtig eingängig, weil ist nicht so, dass nur gebundene Bücher Bücher sind, sondern auch nicht gebundene Bücher, so Paperback. Sie gehen ja auch als Buch durch. Und bei so einem elektronischen Buch, da gibt es so irgendwie keinen so besonders intensiven Einband. Also das Einzige, wie so ein elektronisches Buch gebunden ist, ist per DRM und zwar an irgendwelche Hardware. Aber ja. Jedenfalls verkaufen die also jetzt mehr elektronische als Papierbücher. Dann hat der CCC den 15 Prothesen vom Bund dämlicher krimineller Beamter auch nochmal 11 eigene Netzthesen entgegengestellt. Als wir da hätten, Netzzugang ist ein Grundrecht und Bedingung für die Teilnahme am kulturellen und politischen Leben. Botschaft, der Staat soll sicherstellen, dass jeder Bürger ins Netz kann. Nutzen des Netzes kann sich nur entfalten, wenn die Netzneutralität garantiert ist. Da gibt es auch wieder eine Meldung zu. IT-Großprojekte der öffentlichen Hand nach sinnvollen Kriterien vergeben. Öffentliche Daten transparent handhaben, klare Absage an Softwarepatente, Urheberrechtsgesetzgebung modernisieren, Zugangsprovider haften nicht für die Daten ihrer Kunden, private Daten besser schützen, Recht auf Anonymität etablieren, Profilbildung über Menschen verhindern und Whistleblower-Schutz verbessern. Dem kann ich irgendwie deutlich eher zustimmen als dem dummen Geschwalle von Bund dämlicher krimineller Beamter. Aber ja, also, da gibt es dann halt auch ausführliche Begründungen zu. Das überlasse ich euch aber, euch das selber durchzulesen. Jetzt bin ich ja ewig beschäftigt damit. So, Piratenpartei in Schweden macht jetzt einen eigenen ISP. Und zwar auf dem Prinzip des Maximum Privacy und Minimum Control basierend. Das heißt, es gibt kein Logging und es gibt da auch nichts mit irgendwelchem irgendwelchen großen Einschränkungen, sondern kauft man halt. Plünk. Find ich ja mal so ganz nett. Könnte es auch ruhig häufiger geben. Reagiert das Telefon gerade auf mich nicht so richtig schön. Dann gab es eine Meldung, The Mail ist gar nicht so sicher, wie uns das immer verkauft wird. Ja, ach. Na, weil The Mail oder die Mail, The Mail, die E-Mail halt, das entschlüsselt zwischendurch mal. Laut offizieller Aussage, aber nur für einen ganz kurzen Augenblick. Ja, in einem ganz kurzen Augenblick kann so ein Computer schon eine ganze Menge Dinge machen. Aber ja. Weil der Trick dabei ist, das wird wie andere großartige Internetprojekte natürlich nicht über irgendwie ein Mailprogramm benutzbar, sondern das muss man sich halt gefälligst im Browser angucken. Und das wiederum heißt, dass man das halt auf einer mehr oder weniger intensiv SSL verschlüsselten Transport, auf einer mehr oder weniger intensiv transportverschlüsselten SSL-Verbindung sich angucken kann. Und das wiederum heißt, dass der Server halt die Mail-Inhalte schon irgendwie im Klartext haben muss, damit er sie dann in die SSL-Transportverschlüsselung einwerfen kann. Und wenn der Server die Inhalte im Klartext haben kann, dann kann er alles Mögliche damit machen, weil er hat die Inhalte im Klartext. Oder anders ausgedrückt, in DE-Mail ist halt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung drin. Punkt. Das ganze Geschwalle von, wie sicher das doch sei, das gilt halt nur für unterwegs. Und also Anzahl Mails, die so unterwegs abgefangen werden, ist dann doch nicht so unbedingt das gigantischste aller Probleme. Ja, plus, dass man sich halt ziemlich sicher sein kann, dass man mit DE-Mail, wenn man denn die richtigen Stichwörter in dem Ding verwendet, durchaus auch einen Brief an das Innenministerium formulieren kann. Na, weil dass die keine Zweitschlüssel haben, na, das glaube ich aber erst, wenn ich irgendwo das Konzept in offiziell zertifiziert antreffe. Aber ja. So, dann will die deutsche Terrorcom Anbieter von datenintensiven Diensten wie Google und Apple künftig stärker zur Kasse bieten, auch im mobilen Internet. Ein gut gemachtes Netzangebot ist am Ende auch kostenpflichtig, sagte Telekom-Chef René Obermann einem dpa-Bericht zufolge dem Manager-Magazin. Weil, bla 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 bla, wenn die ganz doll viele Daten verteilen, dann müssen wir doch von denen auch Geld nehmen, bla bla. Ja, die Märchen von warum man denn die Netzneutralität aufheben will, kommen auch immer wieder. Nur gut, Manager-Magazin, das erinnert mich irgendwie dumpf dran, dass, ist das jetzt schon ein Jahr, zwei Jahre, also auf jeden Fall regelmäßig immer wieder so Berichte auftauchen. Ja, Firmen, die, achso, nee, das war so ein ausländischer Provider, aber ja, weil wenn die Telekom nämlich besondere Netzsicherheit oder höchste Übertragungsqualität, zum Beispiel für Musik oder Video, biete, müsse dies auch differenziert bepreist werden. Aber ja, also sie wollen da mal wieder die Hand aufhalten bei den Anbietern der Inhalte. Was schlicht und ergreifend mit dem Konzept Netzneutralität sich beißt. Geht nicht. Ein neutrales Netz überträgt alle Daten gleich schnell. Punkt. Ende der Debatte. Aber ja, also Telekom, da haben die sich dann auch einen Shitstorm für eingefangen. So, dann gibt es noch ein Linkloch. In Windows gibt es nämlich ein Sicherheitsloch, mit dem man über Bilder in LNK-Dateien irgendwie eine Codeausführung hinkriegen kann. Offizieller zwischendurch Fix von Microsoft besteht darin, dass Link-Dateien gar keine Bilder mehr anzeigen. Das haben nun unsere IT-Verantwortlichen auf Arbeit auch eingespielt, was jetzt dazu führt, dass auf Arbeit mein Desktop schlicht und ergreifend nicht mehr so richtig sinnvoll benutzbar ist. Weil sämtliche Icons auf dem Desktop haben keine Icons, sondern sind alle das Ich-habe-kein-Icon-Icon. Macht keinen Spaß. Aber ja, und macht dann Windows noch unbenutzbarer. So, bei Dell kriegte man mit Austausch-Mainboards auch gleich noch einen Wurm mitgeliefert. Und zwar für irgendwelche Serversysteme. Der Wurm hatte sich irgendwie in den Flash-Speicher der Mainboards eingenistet und soll von allen gängigen Virenscannern erkannt werden. Zudem kann sich der Wurm nur entfalten, wenn auf dem Server ein Windows-Betriebssystem zum Einsatz kommt und der Kunde ein Update des Unified Server Configurators, USC oder der 32-Bit-Diagnostik durchführt. So, und die Kundin hat Dell dann auch benachrichtigt. Die viel spannendere Frage ist, wie kommt denn da eigentlich ein Wurm in so einen Flash-Speicher rein? Also, die Frage habe ich auch noch nicht beantwortet gelesen irgendwo. Von daher, also da muss Dell irgendwie ein grundsätzliches Problem haben. Aber ja, so. Und dann kommen wir in der Musikecke an. Mit 5 Minuten schneller als beim letzten Mal. In der Musikecke wohnt Laura Higgins, die ich bei GarageBand gefunden habe, mit einem Titel You Won't Fall. Album laut ID3 Text Mr. Confidence. Gefunden, wie gesagt, bei GarageBand. Zuletzt gespielt in Comport 151. Und lang ist der Titel 3 Minuten 7. Und danach kommt was, was ich letzte Woche schon mal angedeutet habe. Nämlich, wenn am Sonntag diese Datei im RSS-Feed aufschlägt, dann ist es genau 2 Jahre her, dass Professor Randy Pausch in den USA verstorben ist. Und weil es mal wieder ein Jahrestag ist, mache ich das, was ich letztes Jahr auch mache oder gemacht habe. Nämlich, da hatte ich ja ein Best-of seiner lustigsten Sprüche zusammengestellt in 16 Minuten. Und genau dieses Best-of habe ich mir aufgehoben. Nur frei nach dem Motto, das kann man ja auch nochmal verwenden. Jo, kann man. Nämlich jetzt zum Beispiel. Dann kriegt ihr nämlich in 16 Minuten meinen Tribut an Professor Randy Pausch. Und ja, der Mann hat in so vielen Dingen recht. Da muss man auch manchmal einfach mal ins Krankenhaus gehen, um das nochmal zu realisieren. Aber ja. So, und den kriegt ihr dann auf die Ohren. Und ich sag dann einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Droh damit, dass ich voraussichtlich, eventuell, möglicherweise, vielleicht auch in einer Woche wieder unterwegs sein könnte, was aufnehmen könnte, wenn denn jetzt am Montag das Auge die augenärztliche Zertifizierung bekommt. Wenn es keine augenärztliche Zertifizierung bekommt oder gar einen neuen OP-Termin in die Hand gedrückt bekommt, dann muss ich eh gucken, wie das weitergeht. Aber ja. So, wie auch immer, ich drohe jedenfalls erstmal damit, dass ich voraussichtlich auch in einer Woche wieder unterwegs sein könnte, was aufnehmen könnte. Wünsche euch dann erstmal viel Spaß mit You Won't Fall von Laura Higgins und Professor Bausch mit seinen ganzen 16 Minuten. Nein, das ist nicht mehr das longest Outro ever. Aber ja, so, und dann bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Thank you.
silence. You fake, you take it all in stride. Never let it show on the outside. What's going on in your mind tonight? And I assure you, it won't be long. And I assure you,
the brick walls are there for a reason, right? The brick walls are not there to keep us out. The brick walls are there to give us a chance to show how badly we want something. Because the brick walls are there to stop the people who don't want it badly enough. They're there to stop the other people. So what were my childhood dreams? You may not agree with this list, but I was there. Now, I have no trouble with telemarketers. I'll just go there with them. Right? If you're a telemarketer and you call my house, you have made a mistake. Yeah, I can't talk right now, but why don't you give me your home phone number and I'll call you back around dinner time. You know, Seinfeld did a great bit on that. Or if you want to be a little bit more over the line, I'd love to talk with you about that. But first, I have some things I'd like to sell you. And the funny part is they never realize you're yanking with them. That's. But if you have to hang up on a telemarketer, what you do is you hang up while you're talking. Well, I think that's really interesting and I would love to keep, you know. I mean, talk about self-effacing, hanging up on yourself. And they won't figure it out, and if they do and they call back, just don't answer, right? So 10 years from now, all anybody will remember from this talk is hang up on yourself. I can't be all sweetness and light because I have no credibility. Somebody's head's going to go on a stick. Turns out that the person who gets his head on the stick is a dean back at the University of Virginia. His name is not important. Let's call him Dean Wormer. And Dean Wormer has a meeting with me where I say I want to do this sabbatical thing, and I've actually gotten the Imagineering guys to let an academic in, which is insane. I mean, if John hadn't gone nuts, this would never have been a possibility. This is a very secretive organization. And Dean Wormer looks at the paperwork and he says, well, it says they're going to own your intellectual property. And I said, yeah, we got the agreement to publish the paper. There is no other IP. I don't do patentable stuff. And he says, yeah, but you might. So deal's off, and just get them to change that little clause there and then come back to me. I'm like, excuse me? And then I said to him, I want you to understand how important this is. If we can't work this out, I'm going to take an unpaid leave of absence, and I'm just going to go there, and I'm going to do this thing. And he said, hey, you know, I might not even let you do that. I mean, you've got the IP in your head already, and maybe they're going to suck it out of you, so that's not going to fly either. It's very important to know when you're in a pissing match. And it's very important to get out of it as quickly as possible. So I said to him, well, let's back off on this. Do we think this is a good idea at all? He said, I have no idea if this is a good idea. I was like, okay, well, we've got common ground there. Then I said, well, is this really your call? Isn't this the call of the dean of sponsored research, if it's an IP issue? And he said, yeah, that's true. I said, so if he's happy, you're happy? Yeah, then I'd be fine. Like Wile E. Coyote, a little. And I find myself in Gene Block's office, who's the most fantastic man in the world. And I start talking to Gene Block, and I say, let's start at the high level, since I don't want to have to back out again. So let's start at the high level. Do you think this is a good idea? He said, well, if you're asking me if it's a good idea, I don't have very much information. All I know is that one of my star faculty members is in my office, and he's really excited, so tell me more. Here's a lesson for everybody in administration. They both said the same thing. But think about how they said it. All right? I don't know. Well, I don't have much information, but one of my star faculty members is here, and he's all excited, so I want to learn more. There are both ways of saying I don't know, but boy, there's a good way and a bad way. And the other Jim Graham story I have is there was one practice where he just rode me, all practice, just, you're doing this wrong, you're doing this wrong, go back and do it again, you owe me, you're doing push-ups after practice. And when it was all over, one of the other assistant coaches came over and said, yeah, Coach Graham rode you pretty hard, didn't he? I said, yeah. He said, that's a good thing. He said, when you're screwing up and nobody's saying anything to you anymore, that means they gave up. And that's a lesson that stuck with me my whole life, is that when you see yourself doing something badly and nobody's bothering to tell you anymore, that's a very bad place to be. Your critics are your ones telling you they still love you and care. All right, so what we're not talking about today, we're not talking about cancer, because I spent a lot of time talking about that, and I'm really not interested. If you have any herbal supplements or remedies, please stay away from me. Now, how do you keep these unimportant things from sucking into your life? You learn to say no. It's great. My youngest child, Chloe, is at an age where this is her new word. About 2 weeks ago, she learned it. And it's like, now everything is no, 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 no. She should be giving this talk. Right? And I asked her, and she said, no. When I want to get off the phone, I want to get off the phone. I'm done. And what I say is, you know, I'd love to keep talking with you, but I have some students waiting. Now, I'm a professor. Somewhere, there must be students waiting. Right? I mean, it's got to be. President Cohen, when I told him I was going to do this talk, he said, please tell them about having fun, because that's what I remember you for. I said, I can do that, but it's kind of like a fish talking about the importance of water. I mean, I don't know how to not have fun, right? I'm dying and I'm having fun. And I'm going to keep having fun every day I have left, because there's no other way to play it, right? I spend a lot of time on hold, and that's because I live in American society, where I get to listen to messages of the form, your call is extremely important to us. Watch while my actions are cognitively dissonant from my words. And I know this. When I got married, my wife and I got married, we left our reception in a hot air balloon, which did not have wireless on it. And Dean Jim Morris at the time, we took a month-long honeymoon, which was great, but not really long enough. And Jim Morris said, and I said, I'm not going to be reachable for a month. And Jim said, that's not acceptable. I said, what do you mean it's not acceptable? He said, well, I pay you. So that's the not acceptable part. And I said, oh, okay. And I said, so there has to be a way to reach me. And he said, yes. I said, okay. So if you called my office, there would be a phone answering machine message that said, hi, this is Randy. I'm on vacation. I waited till 39 to get married. And so we're going for a month. And I hope you don't have a problem with that. But apparently my boss does. So he says I have to be reachable. So here's how you can reach me. My wife's parents live in blah, blah, blah town. Here's their names. If you call directory assistance, you can get their number. And then if you can convince my new in-laws that your emergency merits interrupting their only daughter's honeymoon, they have our number. And we're not going to talk about spirituality and religion. Although I will tell you that I have experienced a deathbed conversion. I just bought a Macintosh. Now, I knew I'd get 9% of the audience with that, but we cannot change the cards we are dealt, just how we play the hand. The other thing you can remember is that experience comes with time, and it's really, really valuable, and there are no shortcuts to getting it. So good judgment comes from experience, and experience comes from bad judgment. So if things aren't going well, that probably means you're learning a lot and it'll go better later. If somebody's in your office and they don't get it, now I'm not saying that as a computer scientist I have an inordinate amount of time to interact, opportunity to interact with people with no social skills. But if you have someone in your office who is just not getting it, what you do is you stand up, you walk to the door, you compliment them. For some reason, this is a crucial part of the process. You thank them, and you shake their hand. And if they still don't leave, which is pretty much a guarantee that you're dealing with someone from my tribe, then you're in the doorway, you just keep going. I used to say that I'm uncomfortable as an academic because I come from a long line of people who actually worked for a living. So, I detect nervous laughter. All right. Kids make movies and games. The head fake. Again, we're back to the head fakes. Best way to teach somebody something is to have them think they're learning something else. All right. I've done it my whole career. And he put his arm around my shoulders, and we went for a little walk, and he said, Randy, it's such a shame that people perceive you as so arrogant. Because it's going to limit what you're going to be able to accomplish in life. What a hell of a good way to word you're being a jerk. Right? He doesn't say you're a jerk. He says people are perceiving you this way, and he says the downside is it's going to limit what you're going to be able to accomplish. And so I read the literature very carefully, and it turns out that NASA, it's part of their outreach and publicity program, and it turns out that these students were allowed to bring a local media journalist from their hometown. And Randy Pelsch, web journalist. It's really easy to get a press pass. So I called up the guys at NASA and I said, I need to know where to fax some documents. And they said, what documents are you going to fax us? So I said, my resignation as the faculty advisor and my application as the journalist. And he said, that's a little transparent, don't you think? And I said, yeah, but our project is virtual reality, and we're going to bring down a whole bunch of VR headsets, and all the students from all the teams are going to experience it, and all those other real journalists are going to get to film it. The other thing to keep in mind when you're doing goal setting is a lot of people focus on doing things right. I think it's very dangerous to focus on doing things right. I think it's much more important to do the right things. If you do the right things adequately, that's much more important than doing the wrong things beautifully. After I got my PhD, my mother took great relish in introducing me as, this is my son, he's a doctor, but not the kind who helps people. One of the expressions I learned in Electronic Arts, which I love, which pertains to this, is experience is what you get when you didn't get what you wanted. Right? Optimism and positive phrasing. It's sort of like when you're at Disney, what time does the park close? The park is open until 8. When I was a kid, we had the World Book Encyclopedia on the shelf. For the freshmen, this is paper. We used to have these things called books. And I said, and the kid said, well, what content do we make? I said, hell, I don't know. You make whatever you want. Two rules, no shooting violence and no pornography. Not because I'm opposed to those in particular, but, you know, that's been done with VR, right? And you'd be amazed how many 19-year-old boys are completely out of ideas when you take those off the table. And before the letter had hit his desk, his hand was on the phone, and he said, I will fix this. What Indira didn't tell you is that this lecture series used to be called The Last Lecture. If you had one last lecture to give before you died, what would it be? I thought, damn, I finally nailed the venue, and they renamed it. And magically, you have time to work on the thing that is not due soon but is important so that next week it never got a chance to get here because you killed it in the crib. My wife won't like that metaphor. So he sent me some stuff. We talked briefly. He sent me some stuff. And I said, hey, I'm going to be out in the area for a conference shortly. Would you like to get together and have lunch? Translation. I'm going to lie to you and say that I have an excuse to be in the area so I don't look too anxious. But I would go to Neptune to have lunch with you. Don and I shared an office. And at first it was a small office. We shared an office for 6 years. Right? Now, those of you who know Don know he's an intense guy. Right? And you know, given my current condition, somebody was asking me, this is a terrible joke, but I'm going to use it anyway. Because I know Don will forgive me. Somebody said, given your current condition, have you thought about whether you're going to go to heaven or hell? And I said, I don't know, but if I'm going to hell, I'm due 6 years for time served. But, I kid. There's an old saying, if you have to eat a frog, don't spend a lot of time looking at it first. And if you have to eat three of them, don't start with the small one. One of the things he told me was that wait long enough and people will surprise and impress you. He said, when you're pissed off at somebody and you're angry at them, you just haven't given them enough time. Just give them a little more time, and they'll almost always impress you. And that really stuck with me. I think he's absolutely right on that one. This is how to change the way you're doing a lot of the things and how you allocate your time so that you will lead a happier, more wonderful life. And I loved in the introduction that you talked about fun. Because if I've brought fun to academia, well, it's about damn time. If you're not going to have fun, why do it? Right? That's what I want to know. I mean, life really is too short if you're not going to enjoy it. Planning is very important. One of the time management cliches is planning to fail. Failing to plan is planning to fail. You go to, it's not due soon and it's important, and there will be a moment in your life where you say, hey, this thing that's due soon but not important, I won't do it. Because it's not important. It says so right here on the chart. What Steve didn't tell you was the big sabbatical at EA. I'd been there for 48 hours, and they loved the ETC. We were the best. We were the favorites. And then somebody else pulled me aside and said, oh, by the way, we're about to give $8 million to USC to build a program just like yours. We're hoping you can help them get it off the ground. And then Steve came along and said, they said, what? Oh, God. And to quote a famous man, I will fix this. And he did. And you can't find anything. And the moment you turn to your desk is saying to you, I own you. I have more things than you can do. And they are many colors and laid out. What I have found is that people don't like it when you look at your watch while you're talking with them. So what I do is I put a wall on the clock right behind them so it's just off axis from their eyes, and I can just kind of glance over a little bit when I need to see what time it is. So today's talk was about my childhood dreams, enabling the dreams of others, and some lessons learned. But did you figure out the head fake? It's not about how to achieve your dreams. It's about how to lead your life. If you lead your life the right way, the karma will take care of itself. The dreams will come to you. Have you figured out the second head fake? Talk's not for you. It's for my kids. Thank you all. Good night.